Datenfreiheit, der Podcast des LFDI Baden-Württemberg zu Datenschutz und Informationsfreiheit.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Datenfreiheit. Heute mit der vierten und letzten Folge aus der Extra-Reihe zum Thema KI und Bildung. In der heutigen Folge spricht der LFDI Tobias Keber mit unserem ersten Beamten Dr. Jan Wacke über KI und Bildung in der Schule und sie nehmen dabei das Recht in den Blick. Anschließend wird Tobias Keber noch ein paar DSK-Themen berichten und dann erzählen wir ein bisschen etwas über die KI-Woche, die kommt. Jetzt viel Vergnügen mit KI und Bildung an der Schule aus der rechtlichen Perspektive.
Ja, hallo, herzlich willkommen, liebe Zuhörende, zu unserer vierten Spezialfolge, also der Extra-Folge rund um KI in der, ja, im weitesten Sinne Bildung. Wir haben uns in den ersten drei Folgen befasst mit der Hochschule, einmal dort aus pädagogischer Perspektive, dann aber auch aus rechtlicher Perspektive. Und jetzt sind wir dann gewechselt in der dritten Folge, haben uns dort den Schulbereich, also nicht Hochschule, sondern den Schulbereich angeschaut, zunächst mal aus pädagogischer Sicht. Und heute gucken wir uns das Recht ein bisschen an, was hier schon bereits geregelt ist, wo vielleicht noch offene Fragen sind. Und dazu habe ich mir auch wieder einen Gast eingeladen. Und das ist, herzlich willkommen, lieber Herr Dr. Wacke, der leitende Beamte unserer Dienststelle und Abteilungsleiter 3 und damit also inhaltlich unter anderem neben dem Gesundheitsbereich auch mit der Bildung befasst. Also herzlich willkommen, Herr Dr. Wacke.
Herzlichen Dank, Professor Keber.
Das ist der erste Block. Dann werde ich noch ein bisschen berichten aus der DSK und dann gibt es noch Veranstaltungshinweise. Aber dann gehen wir erstmal direkt in medias res und schauen uns so ein bisschen an, wie es landesrechtlich ausgestaltet ist, KI in der Schule. Zu diesem Zweck wird es auch, und das darf ich an der Stelle schon so ein bisschen spoilern, einen neuen Bereich in der Version 2 unseres Diskussionspapiers zu den Rechtsgrundlagen geben. Das ist ja ein Papier, das wir im letzten Jahr, im November war es, glaube ich, veröffentlicht haben. Das ist einer Versionierung zugeführt worden, also beziehungsweise wir haben Neues eingearbeitet, neue Entwicklungen, auch Feedback aus der Datenschutz-Community haben wir eingewoben. Und da gibt es jetzt einen neuen Abschnitt zu den Rechtsgrundlagen für die Schule, KI und Datenschutz. Ja, und da geht es um verschiedene Bereiche und wir werden uns das jetzt vielleicht mal sukzessive ein bisschen angucken. Natürlich kann man sich mal als Europarechtler fragen, womit fangen wir an? Erst mit der Datenschutzgrundverordnung oder der KI-Verordnung? Oder beginnen wir, und das wäre jetzt mein Vorschlag, zunächst mal mit dem bereichsspezifischen Datenschutz an der Stelle. Da müssen wir ab ins Landesrecht und zwar ins Schulgesetz. Ja, lieber Herr Dr. Wacke, sagt denn das Schulgesetz in Baden-Württemberg im Ländle irgendwas zu KI?
Ja, also das Schulgesetz wurde im letzten Jahr in vielen Teilen überarbeitet im Zusammenhang mit dem Bestreben, weitere Digitalisierung im Schulwesen auch rechtlich zu ermöglichen. In diesem Zusammenhang ging es zum Beispiel um grundlegende Regelungen für die sogenannte digitale Bildungsplattform, die so Dinge anbietet wie Lernmanagementsysteme, aber eben auch einen digitalen Arbeitsplatz für Lehrkräfte. Und darüber hinaus gibt es eben nunmehr auch eine Regelung, die zunächst einmal generell es ermöglichen soll oder regulieren soll, digitale Tools in der Schule im Unterricht einzusetzen. Und das ist insgesamt die neue Vorschrift des Paragraphen 115b des Schulgesetzes, die den Einsatz digitaler Medien im Unterricht und digitale Lehr- und Lernformen regelt. Und was den Einsatz von künstlicher Intelligenz angeht, ist dort besonders wichtig der Absatz 9 dieser Vorschrift, der lautet: Das Anwenden automatisierter, anpassungsfähiger Verfahren ist zum Zweck der technischen Unterstützung und Förderung des individuellen Lernwegs nach der Rechtsverordnung nach Absatz 11 in ihrer jeweiligen geltenden Fassung zulässig. Also hier ist eine grundsätzliche Entscheidung getroffen, dass automatisierte, anpassungsfähige Verfahren zum Einsatz kommen können. Dass hier allerdings das Nähere zunächst zu regeln ist durch eine Rechtsverordnung, die die oberste Schulaufsichtsbehörde hier zu erlassen hat.
Das ist also, das müssen wir erstmal sacken lassen. Ne? Also wir haben hier eine Regelung zunächst mal im Schulgesetz, die, ja, das sind gar nicht groß ausbuchstabiert, das sind zwei Sätze zunächst mal. Und dann wird im Prinzip gesagt, naja, ausbuchstabiert wird das Ganze in einer Rechtsverordnung, da stehen dann die ganzen Details. So. Und jetzt gucken wir uns das vielleicht mal wirklich Wörtchen für Wörtchen an und überlegen gemeinsam, was das denn heißen könnte. Also ich stelle mir die Fragen auch und habe auch nicht überall eine Antwort, aber ja, der Gesetzgeber muss ja hier eine bestimmte Vorstellung gehabt haben. Jetzt heißt es hier automatisierte, anpassungsfähige Verfahren. Also dieses anpassungsfähig, das hört man draußen und ich kann da vielleicht so ein bisschen anknüpfen, auch an der letzten Folge, als wir da so ein bisschen drüber gesprochen haben, da hieß es adaptiv. Ja, was könnten das denn, was ist denn hier gemeint mit anpassungsfähig?
Das ist nicht ganz eindeutig zu bestimmen. Über den Wortlaut hinaus kann man noch auf die Begründung des Gesetzgebungsentwurfs zurückgreifen, die sich in der Landtagsdrucksache 17.5610 befindet. Und dort finden sich nähere Ausführungen auf Seite 46. Dort heißt es, automatisierte adaptive Lehr- und Lernformen nach Absatz 9 können als Teil digitaler Lehr- und Lernformen im Rahmen des Unterrichts eingesetzt werden. Automatisierte adaptive Lehr- und Lernformen sind IT-Verfahren, welche die personalisierte und flexible Lernerfahrung von Schülerinnen und Schülern ermöglichen, sich an den individuellen Bedürfnissen und Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler ausrichten und auf den Lerndaten der Schülerinnen und Schüler basieren, um darauf aufbauend eine passgenaue, differenzierte oder individualisierte Förderung zu ermöglichen.
Aha. Das heißt also, die Gesetzesbegründung versucht das hier so noch so ein bisschen zu klären, wenn man das hier so ein bisschen systematisch liest. Also es geht ja offensichtlich auch um einen individuellen Lernweg und das Tool dient dazu. Aber was wir auf jeden Fall haben, und da das hört natürlich, der Datenschützer hat da natürlich bestimmte Vorstellungen, man muss dazu personenbezogene Daten verarbeiten, um eben adaptiv dann diesen individuellen Lernweg beschreiten zu können. Ja, das ist also offensichtlich eine Regel, bei der es auch um die Verarbeitung personenbezogener Daten geht. Und jetzt wird allerdings gesagt, dass also diese Konkretisierung haben wir jetzt schon in der Gesetzesbegründung. Jetzt könnte man sich schon die Frage stellen, oder ich habe es mich kurz gefragt, als ich das so las, das Nähere regelt eine Rechtsverordnung. Dafür spricht dann immer, dass man sagt, naja, wenn man das ausbuchstabiert in der Rechtsverordnung, die kann man vielleicht auch mal schneller ändern, wenn sich technische Spezifika ändern. Also das ist ein Mechanismus, der relativ flexibel ist. Die andere Seite, ich erinnere mich da so an die Vorlesungen im öffentlichen Recht, Grundlagen und Verfassungsrecht, da gibt es einen Artikel 80, der sagt, naja, wenn ich eine Regel habe, wo ich eine gesetzliche Regel habe, die ausbuchstabiert wird in der Rechtsverordnung, dann muss Inhalt, Zweck, Ausmaß jedenfalls muss im Gesetz geregelt sein. Also das muss parlamentarisch dezidiert werden und den Rest kann man dann ausbuchstabieren. Würden Sie denn sagen, ja, dass das hier hinreichend bestimmt ist an der Stelle?
Das ist ein sehr wichtiger Punkt und wir haben das Kultusministerium, wir nehmen ja zu Gesetzgebungsentwürfen regelmäßig Stellung, soweit der Datenschutz betroffen ist, und haben wir das Kultusministerium wiederholt gebeten, möglichst eben auch entsprechend der Wesentlichkeitstheorie die wesentlichen Entscheidungen im Gesetz zu treffen und nicht in eine Rechtsverordnung auszulagern und hier eben auch die Anforderungen an die Rechtsverordnung, die in diesem Fall die Landesverfassung vorsieht, eben einzuhalten. Und dazu gehört eben auch das, genauso wie es im Grundgesetz geregelt ist, dass der Umfang der Ermächtigung entsprechend genau bestimmt sein muss. Daran kann man hier unter Umständen zweifeln. Wir werden auf jeden Fall davon ausgehen müssen, dass das eine Frage ist, die ja noch im weiteren Verlauf eben dann zu beurteilen sein wird. Mhm.
Aber was hier gemeint ist, ist zumindest einigermaßen, kann man sich was drunter vorstellen. Das bedeutet, man hat ein System, ich habe einen individuellen Lernweg und der Zweck, was man sich hier vorstellt, ich glaube, das ist ganz klar, dass das Sinn macht, wenn ich ein System habe, das zumindest die Möglichkeit hat, Schüler je nach individueller Stärke ein bisschen zu unterstützen. Kommt ja auch immer so ein bisschen drauf an, welche Unterstützung hat man von zu Hause, wo kommt man her und so weiter. Also Chancen sind da, allerdings muss man an der Stelle natürlich sagen, hier gibt es, ja, die Datenschützer denken direkt an Begriffe des Profilings, vielleicht kommen wir da gleich nochmal dazu. Jedenfalls wird ja hier ein Lernprofil erstellt, ja, und dann muss man schon gucken, dass das auch technisch-organisatorisch in einer Weise getan wird, dass es am Ende des Tages auch datenschutzkonform
ist. Genau so ist es, ja. Mhm.
Jetzt gibt es hier eine ganz interessante Schnittstelle, ne? Also automatisierte, anpassungsfähige Verfahren. Ja, und jetzt überlegen wir mal, gut, also die Rechtsverordnung, die ist noch nicht in Kraft. Muss man jetzt gucken, wie das alles ausbuchstabiert wird. Das ist die eine Seite.
Also das Kultusministerium hat uns dazu schon einen Entwurf auch vorgelegt und wir haben auch inzwischen auch schon Stellung genommen, aber das Verfahren zum Erlass der Rechtsverordnung läuft noch.
Ja. Das heißt, das wird man sich anschauen. Könnte man denn nicht aber jetzt einfach sagen, ja, dieser Absatz 9, boah, das ist ja alles so ein bisschen sperrig, dann verlassen wir das bereichsspezifische, schulspezifische Datenschutzrecht und nehmen einfach den Paragraph 4 des Landesdatenschutzgesetzes, also die Generalklausel. Wäre das nicht ein Weg?
Hier ist sicherlich der allgemeine Grundsatz zu beachten, dass eine spezielle Regelung Vorrang hat vor der allgemeinen Regelung. Und im Allgemeinen haben Sie sicherlich recht, dass mit der auf die Generalklausel sehr viel gestützt werden kann und auch im Rahmen gerade auch der Datenverarbeitung durch die Schulen viel gestützt wird. Da ist sozusagen die Grundregel der Paragraph 1 des Schulgesetzes, der eben besagt, dass die Schulen den Erziehungs- und Bildungsauftrag haben in Bezug auf die Schülerinnen und Schüler, sodass also entsprechend der Generalklausel die Schulen diejenigen personenbezogenen Daten grundsätzlich verarbeiten dürfen, die zur Erfüllung des Erziehungs- und Bildungsauftrages erforderlich sind. Nun ist es aber so, dass eben gerade, wie Sie es ja auch skizziert haben, der Einsatz von anpassungsfähigen IT-Verfahren eben besondere Gefahren auch und Risiken für das Recht auf informationelle Selbstbestimmung, aber auch für das Grundrecht auf Bildung haben kann, weswegen hier eine spezielle Regelung erforderlich sein dürfte. Und diese spezielle Regelung soll eben dieser Paragraph 115b Absatz 9 in Verbindung mit der Rechtsverordnung dann darstellen, sodass darüber hinaus ein Rückgriff auf die Generalklausel nicht mehr zulässig sein dürfte.
Ja. Jetzt vielleicht verlassen wir dann jetzt mal so den bereichsspezifischen Teil. Das heißt, mit der Rechtsverordnung wird sich das noch ein bisschen ausbuchstabieren und legen mal das allgemeine datenschutzrechtliche Handwerkszeug darüber, was ja jedenfalls soweit Anwendung findet, als es spezialgesetzlich nicht ausbuchstabiert ist. Und da gibt es den Artikel 22 der Datenschutzgrundverordnung, bei dem man ja auch überlegen müsste, gibt es denn nicht Situationen oder ja, wo ist da vielleicht auch eine Abgrenzung erforderlich? Adaptives Lernsystem auf der einen Seite, vielleicht automatisiert oder auch autonom oder gestützt oder wie auch immer, Notenvergabe, also etwas, was in Richtung Entscheidungen aus 22 geht. Wie sehen Sie denn die Implikation, die hier der Artikel 22 möglicherweise noch auslöst?
Ich würde sogar noch etwas vorher ansetzen, wenn ich darf, weil wir ja, bevor wir zum Artikel 22 als Grenze der Verarbeitung kommen, also der Artikel 22, der grundsätzlich verbietet, bei schwerwiegenden Entscheidungen, die auf einer rein automatisierten Entscheidungsbasis zu treffen, bevor wir dazu kommen, müssen wir uns den Zweck angucken, den hier der Gesetzgeber vorgesehen hat. Und insofern ist der Paragraph 115b Absatz 9 schon berät, denn er sagt ausdrücklich als Zweck des Einsatzes dieser adaptiven Verfahren, die seien zulässig zum Zweck der technischen Unterstützung und Förderung des individuellen Lernweges. Das schließt nach meinem Verständnis den Einsatz zur Leistungsbeurteilung des Schülers oder der Schülerin aus, sondern es geht hier schon nach der gesetzgeberischen Formulierung der Entscheidung des Landesgesetzgebers, die insofern zu begrüßen ist unter Datenschutzgesichtspunkten, geht es nur um die Förderung des individuellen Lernweges und nicht darum, die Leistung des Schülers oder der Schülerin zu bewerten oder zu beurteilen.
Interessant, also das wirft natürlich die Frage auf. Und
also insbesondere zur Notengebung dürfte eine solche ein adaptives Verfahren wohl nicht herangezogen werden, wenn ich diese Vorschrift so richtig verstehe.
Mhm. Wirft natürlich die Frage auf, die Ebnung eines individuellen Lernwegs, setzt die nicht immer Bewertung voraus? Also ja, auch außerhalb vielleicht von Noten,
richtig,
im Sinne einer Vorabprüfung
und
Vorsteuerung oder Ähnlichem.
Richtig, und insofern werden wir ja auch später noch auf die entsprechende Regelung in der KI-Verordnung sicherlich zu sprechen kommen. Für die Adaption an den Wissensstand muss ja in gewisser Weise der Wissensstand zunächst mal ermittelt und dann eben auch bewertet werden. Wie gut ist der, welche Aufgaben kann ich KI dem Schüler oder der Schülerin als nächstes unterbreiten. Insofern ja, ist eine gewisse Bewertung als Zwischenschritt erforderlich, aber das Ziel des Einsatzes darf es eben, so verstehe ich das Gesetz, nicht sein, zu sagen, du bist, liebe Schülerin, lieber Schüler, du bist da erst so und so weit, das ist gar nicht gut, deswegen gibt es schon deswegen eine schlechte Note. Ich kann möglicherweise hinterher Arbeiten schreiben, Tests schreiben, mündliche Prüfungen vornehmen, wo ich sehen kann, na, wie weit ist denn nun der Schüler? Aber allein der Umstand, wie er oder sie mit dem anpassungsfähigen Tool arbeitet, das dürfte nach meinem Verständnis nicht der Bewertung im Sinne der Notengebung unterliegen.
Ja, man wird hier wahrscheinlich abgrenzen müssen. Ich habe selber darüber nachgedacht, wie man das denn machen könnte. Und da ist mir so ein alter verwaltungsrechtlicher Fall oder eine alte verwaltungsrechtliche Frage, die man vielleicht fruchtbar dafür machen kann. Wenn es um einen Verwaltungsakt geht, 35 VW VFG, dann die Studierenden wissen das dann immer, muss man die einzelnen Merkmale prüfen. Ist das etwas, was Außenwirkung hat, was das Regelung hat? Und da war schon immer umstritten und schwierig, wie ist das denn eigentlich bei Noten? Also wann ist eine Note ein Verwaltungsakt? Und da grenzt man ja auch so ein bisschen ab. Also man sagt, so eine einzelne Note in der Mathearbeit, vielleicht noch kein Regelungscharakter mit Außenwirkung, aber jedenfalls, wenn das sich im Zeugnis niederschlägt. Und das hat natürlich dann immer ganz Konsequenzen am Ende des Tages, ob eine einzelne Mathearbeit auch vom Verwaltungsgericht gegebenenfalls anfechtbar ist oder eben nicht. Kann man vielleicht sowas fruchtbar machen an der Stelle?
Den Gedanken könnte man vielleicht fruchtbar machen, aber ich denke, dass sozusagen die Begrenzung auf die Lernförderung jetzt schon früher ausschließt, die Leistung zu bewerten. Also da geht es jetzt nicht nur darum, die Endnote im Jahreszeugnis sozusagen, ob die davon abhängen darf, sondern schon bei den Bewertungen des Leistungsfortschritts durch den Lehrer im Sinne einer Zensurgebung, da würde ich schon ansetzen. Aber insofern verstehe ich Ihre Analogie, dass wir eben zunächst einmal Zwischenbewertungen vornehmen müssen, damit die KI muss sie vornehmen, um eben die weiteren Schritte den Lernweg richtig fördern zu können. Aber nochmal, das Ziel des Einsatzes der KI ist es nicht, einen Leistungsstand festzustellen, sondern den Lernweg zu fördern, so die gesetzliche Regelung. Und nicht hinterher zu sagen, das ist ein guter Schüler oder das ist ein schlechter Schüler.
Ja, dann Aber dann kommen wir vielleicht, und die Fragen stellen sich in ähnlicher Form ja auch an anderer Stelle, bei dem 22 Datenschutzgrundverordnung, ne? Also Verbot einer automatisierten Einzelentscheidung, was ja auch ausbuchstabiert ist durch die Rechtsprechung des EuGH, unter anderem in Sachen Schufa. Und wenn wir das da drüber legen, ich versuche es jetzt mal einfach zu sagen, dann fordert der EuGH ja ein zusätzliches Tatbestandsmerkmal, nämlich maßgeblich. Also der Mensch muss maßgeblich im Prozess beteiligt werden. Sonst haben wir eine 22er-Situation. Wie würden Sie das sagen? Ist das jetzt in diesem Prozess einer automatisierten, teilassistierten Bewertung von Leistungen?
Also die Frage, die sich immer wieder dabei stellt, ist sozusagen, welche echte entscheidende Rolle kommt denn dem Menschen noch zu innerhalb der möglicherweise durch eine KI oder allgemein eben durch einen automatisierten Prozess vorgegebenen oder schon beeinflussten Entscheidungsvorgang. Und das wird im Schulbereich wahrscheinlich grundsätzlich, wenn wir jetzt nur am Maßstab des 22 DSGVO denken, eher noch möglich sein zu sagen, der Lehrer hat hier zwar vielleicht einen Bewertungsvorschlag oder die Lehrerin, kann vielleicht aus Bequemlichkeit oder aus anderen Gründen geneigt sein, den im Zweifel Folge zu leisten oder weil er oder sie die KI eben grundsätzlich vielleicht sogar für leistungsfähiger als sich selbst einschließt. Aber das ist dann eben auch genau seine menschliche Entscheidung. Er hat zumindest immer noch die Möglichkeit zu gucken, ja, ich kenne den Schüler auch aus anderen Kontexten oder die Schülerin, ich weiß noch mehr über sein Verhalten und sein Auftreten, als es die KI vielleicht berücksichtigt, oder über seinen Fleiß und ähnliche Dinge, sodass hier, denke ich, eine Entscheidung, selbst wenn wir eine KI, was nach dem Schulgesetz meiner Meinung nach nicht zulässig ist, aber wenn eine KI zum Einsatz käme, die hier Entscheidungsvorschläge schon bereitet, kann die Lehrperson, die Lehrkraft noch relativ frei darüber entscheiden, inwieweit sie diesem Vorschlag folgt. Das kann zum Beispiel anders sein bei Dingen, die haftungsrechtlich relevant sind. Da denke ich insbesondere aus meinem Bereich, aus dem Gesundheitsbereich, an den Einsatz von KI in der Medizin, wo vielleicht der Arzt oder die Ärztin, die sich eben nicht an den Entscheidungsvorschlag einer KI halten will, eben noch einem ganz anderen Haftungsrisiko ausgesetzt sieht, und so dass möglicherweise da der Entscheidungsspielraum des Human in oder on the loop noch stärker eingeschränkt sein kann, als es
fatalerweise ja möglicherweise in beide Richtungen. Mhm. Also wenn ich als Arzt von der KI abweiche, und dann kann das ja theoretisch, wenn die KI mit einer 98-prozentigen Sicherheit sagt, das ist Hautkrebs, und ich dann davon abweiche, kann das eine gute oder eine schlechte Idee sein, ne?
Also genau so ist es.
Man möchte da ja nicht in der Haut des Arztes stecken. Das ist nicht ganz einfach, ja.
Aber vielleicht auch nicht des Patienten.
Auch nicht, richtig, das ist korrekt. Gut, wir gehen zurück zur Bildung. 22 DSGVO. Und jetzt haben wir es schon oft angesprochen und da möchte ich jetzt auch gleich hin, und nämlich ein kleiner Ausblick. Ausblick insoweit, die KI-Verordnung ist ja bereits in Kraft und sie wird jetzt unmittelbar anwendbar in verschiedenen Zeitphasen. Eine Zeitphase betrifft den Februar nächsten Jahres. Unter anderem geht es da um AI-Literacy, die dann auch in den Schulen abzubilden ist. Also so lange ist das gar nicht mehr hin. Und jetzt legen wir mal die KI-Verordnung hier drüber, über unsere Fragestellung. Und da die KI-Verordnung, die Hörenden dieses Podcasts kennen das wahrscheinlich schon so ein bisschen, und die KI-Verordnung haben wir ja auch schon mal so ein bisschen erklärt, da gibt es den Bereich der Hochrisiko-KI, und da legen wir jetzt mal den Bildungsbereich drüber und fragen uns, tja, so eine KI in der Schule, so ein System mit hochadaptiven Mechanismen vielleicht, ist das eigentlich Hochrisiko-KI? So, und jetzt gehen wir also zunächst mal aus von dem Artikel 6 Absatz 2 der KI-Verordnung. Ich muss das jetzt ein bisschen vereinfachen, damit man das auch beim Hören noch nachvollziehen kann. Der verweist im Grunde in einen Anhang, in dem das Ganze so ein bisschen nochmal ausbuchstabiert wird, was denn jetzt alles Hochrisiko-KI ist. So, und das heißt also, über den 6 Absatz 2 der KI-Verordnung gelangt man in Anhang 3. Wir konzentrieren uns mal auf den Anhang 3, Ziffer 3b. So, und da heißt es jetzt, also was ist Hochrisiko-KI? Das wird jetzt hier ausbuchstabiert. KI-Systeme, die bestimmungsgemäß für die Bewertung von Lernergebnissen verwendet werden sollen, einschließlich des Falles, dass diese Ergebnisse dazu dienen, den Lernprozess natürlicher Personen in Einrichtungen oder Programmen aller Ebenen der allgemeinen und beruflichen Bildung zu steuern. Ja, wenn wir das so lesen, was würden Sie sagen? Ein adaptives System mit individuellem Lernweg. Würden Sie das hier einordnen bei dem Anhang 3, Ziffer 3b?
Das dürfte in vielen Fällen tatsächlich unter diesen Anhang fallen, grundsätzlich. Wir haben natürlich zunächst einmal, das haben wir vielleicht vorhin noch nicht ganz ausbuchstabiert, die Frage eben, sind dasjenige, was mit dem Paragraphen 115b des Schulgesetzes Absatz 9 gemeint sind, eigentlich immer auch künstlich intelligente KI-Systeme. Systeme? Ja. Die Frage haben wir vorhin so ein bisschen ausgelassen. Hier, das Schulgesetz spricht ja hier eben nur von adaptiven Systemen, in gewisser Weise anpassungsfähig an insbesondere den Lernfortschritt, damit das System tatsächlich unter die KI-Verordnung fällt, müsste dem System ja noch eine gewisse Autonomie zukommen. Eben ja gerade das, was das System eben intelligent in diesem Sinne macht. Und das ist sicherlich nicht zwingend so. Man kann sich sicherlich auch adaptive Systeme vorstellen, die einem im Wesentlichen einen vorgegebenen Algorithmus folgen.
Expertensystem.
Und ein Expertensystem, das dann eben zunächst einmal in dieser Form wohl nicht unter die KI-Verordnung fallen würde. Aber wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir adaptive Systeme betrachten wollen, denen eben diese Autonomie zuteil wird, dann klingt das zunächst einmal so, als wäre die KI-Verordnung bei der Einstufung als Hochrisikosystem hier strenger, als vielleicht das unser Schulgesetz wäre, weil eben das Schulgesetz ja sozusagen den individuellen Lernsystemweg unterstützen will und die dafür notwendige Bewertung wohl auch erlaubt, wo ja die KI-Verordnung dann sagen würde, schon diese Bewertung, also wie gestalte ich den Lernweg für die Schülerin oder den Schüler, schon das kann dazu führen, dass das System insgesamt als Hochrisikosystem eingestuft wird. Wobei das natürlich nicht ein vollständiges Verbot des Einsatzes wäre, sondern nur mit ganz erheblichen Folgen verbunden wäre, mit ganz erheblichen Pflichten, die dann die Schule gegebenenfalls erfüllen müsste.
Genau, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das ist kein verbotenes System, was die KI-Verordnung andernorts ja durchaus auch vorsieht, sondern es setzt eben nur Pflichten, Compliance-Pflichten in doch recht nennenswerten Umfang voraus, wenn man hier zum Ergebnis kommt, dass es Hochrisiko-KI ist. Der Anhang liest sich tatsächlich so, ja. Und ich habe nur drüber nachgedacht, dass darüber lässt sich vielleicht auch streiten, kommt man in den Anhang überhaupt? Oder haben wir eine Ausnahme im Sinne des Artikel 6 Absatz 3, der nämlich dann wiederum sagt, naja, das Ausbuchstabierte im Anhang, ich vereinfache jetzt wieder ein bisschen, gilt nicht, wenn wir eine Ausnahme haben. Und dann werden Ausnahmen, ja, Regel, Ausnahme, Rückausnahme, Rückrückausnahme. Das lieben Juristen sowas. Und dann haben wir hier die Situation, dass der Absatz 3 sagt, naja, manchmal ist es dann ja letztlich dann doch keine Hochrisiko. Zum Beispiel, wenn, da gibt es den Buchstaben D, das KI-System ist dazu bestimmt, eine vorbereitende Aufgabe für eine Bewertung, durchzuführen, die für die Zwecke der in Anhang 3 aufgeführten Anwendungsfälle relevant ist. Darüber könnte man jetzt nachdenken, ne? Und das führt wieder zu der Frage am Anfang von uns zurück, ne? Wann haben wir so eine Vorbereitungsphase? Wann schlägt das um in eine wirkliche Bewertung? da wird man sich dann überlegen müssen, wo da genau die Grenzen verlaufen. Schwierig.
Das wird sicherlich sehr schwierig sein, wobei ja eben im Anhang dann wiederum ausdrücklich ausgeführt sein, dass die Gestaltung des Lernweges eben ein solches erhebliches Risiko begründen kann, wenn darüber entschieden wird. Wir müssten vielleicht auch noch berücksichtigen, dass die KI-Verordnung in ihren Erwägungsgründen auch deutlich hervorhebt, welche besondere Bedeutung KI-Systeme auch für die Verwirklichung des Rechts auf Bildung haben. Mhm. Der Erwägungsgrund 56 spricht sogar ausdrücklich davon, dass der Einsatz von KI-Systemen in der Bildung wichtig sei, um eine hochwertige digitale, allgemeine und berufliche Bildung zu fördern und es allen Lernenden und Lehrkräften zu ermöglichen, die erforderlichen digitalen Fähigkeiten und Kompetenzen, einschließlich Medienkompetenz und sogar kritischem Denken, zu erwerben und auszutauschen, damit sie sich aktiv, ich verkürze, am gesellschaftlichen Leben beteiligen können. Also auch diesen Aspekt wird man bei der Auslegung möglicherweise heranziehen können, um eben zu sagen, es darf auch nicht zu sehr erschwert werden, dann solche Systeme auch wieder einzusetzen.
Der Grundsatz bildungsfreundlicher Auslegung wäre auch ist geboren.
Wäre jedenfalls
in diesem Podcast
ein Gedanke, den man sich stellen kann. Den man sich überlegen kann.
Ja, spannend. Mhm. Prima, vielen Dank. Also dann haben wir das, denke ich, schon sehr, sehr gut und intensiv beleuchtet. Die Debatte wird da sicherlich noch weitergehen und die genaue Abgrenzung, ja, das wird sich auch in der Praxis letztlich ausbuchstabieren müssen.
Wobei wir noch einen Aspekt, denke ich, erörtern sollten, nämlich wir haben uns ja jetzt in der Diskussion weitgehend auf die Frage jetzt konzentriert, zu welchem Zweck werden hier Daten verarbeitet, also zur Förderung des individuellen Lernwegs. Besonders spannend ist aber eben doch auch die Frage, welche Daten dürfen denn überhaupt verarbeitet werden? Sie haben ja eingangs schon gesagt, dass der Vorschlag eines individuellen Lernwegs eine gewisse Profilbildung voraussetzt. Aber ja, also genau das ist auch eine spannende Frage und die wird mangels einer gesetzgeberischen Entscheidung in unserem Schulgesetz wohl auch dann in dieser ausfüllenden Rechtsverordnung dann hoffentlich einen Niederschlag finden. Aber die Frage ist eben, ja, was genau darf denn das KI-System eigentlich über die Schülerinnen oder über die Schüler erstmal feststellen, um dann auf dieser Grundlage sein Profil zu bilden und den weiteren Lernweg eben zu fördern? Gehören dazu zum Beispiel auch gewisse Unmutsäußerungen, Emotionen des Schülers, die er erkennen darf. Hierzu enthält ja die KI-Verordnung auch nochmal spezielle Voraussetzungen, die Emotionserkennung doch als besonders riskant auch ansieht und auch als fehleranfällig und deswegen hier auch eben eine besondere Prüfung voraussetzen. Aber eben auch datenschutzrechtlich ist das eben die Frage. Dürfen besondere Kategorien personenbezogener Daten hier mittels KI verarbeitet werden, um den individuellen Lernweg zu unterstützen? Ja, wie tief darf ich hier in die Persönlichkeit der Schülerin oder des Schülers eindringen? Geht es darum, seine Nervosität zu prüfen, wie schnell er tippt, wie schnell er reagiert oder auch seinen Müdigkeitsgrad etwa festzustellen? Zu letzterem sagt die KI-Verordnung, dass alleine jedenfalls in bestimmten Umständen die Feststellung der Müdigkeit gegebenenfalls nicht mehr unter die Emotionserkennung fällt, aber ist ja trotzdem auch eine wichtige Frage, inweiweit darf die
Schlaf
KI
ist keine
hier,
Emotion. Ja.
Genau.
ja, aber klar, das sind genau die Worst Cases. Genau. Ne? Ich kann natürlich dann sagen, ich mache Aufmerksamkeitsmanagement, ich mache jetzt wirklich mal einen Worst Case Fall. Ich hänge Kameras in den Klassenraum, die also Schüler die ganze Zeit beobachten und eben gucken, guckt er konzentriert, rollt er die Augen, weil er das für falsch hält, was der Lehrer sagt, schläft er. Das wären natürlich Worst-Case-Szenarien. Auf der anderen Seite, da gibt es auch noch ein Interplay, Datenschutz-KI-Verordnung. Bei einem individuellen Lernweg könnte künftig auch die Frage auftauchen, welche Daten brauche ich eigentlich, um eine gute KI zu machen? Vielleicht sogar sensible Daten, um eine diskriminierungsfrei arbeitende KI, die man ja gerne hätte. Das heißt, mögliche Implikationen auch des 10 Absatz 5 KI-Verordnung. Also da werden ganz, ganz schwierige Fragen in Zukunft, glaube ich, zu beantworten sein.
Ja, genau dieses Spannungsverhältnis dazu eben, dass man einerseits möglichst gute Bildung anbietet, möglichst chancengleiche Bildung anbietet und andererseits eben kein zu intensives Profilbild von Schülerinnen und Schülern erstellt und noch dazu eben maschinell erstellt. Genau in diesem Spannungsverhältnis werden wir uns wohl weiter bewegen.
Aber das ist gut, dann wird uns auch nicht langweilig als beratende Institution. Von daher, ist eine spannende Zukunft. Ja, vielen Dank. Das also zunächst mal zu unserem Schwerpunkt. Was ich jetzt gerne noch machen wollen würde für die Zuhörenden, so einen kleinen Nachrichtenblock, Neues aus der DSK. Dann wird unser lieber Chuck, der ansonsten heute ein bisschen ruhiger ist als sonst, aber bei den nächsten Folgen, also außerhalb des Extras, auch wieder ganz normal zum Einsatz kommt, noch etwas zu unserer KI-Woche sagen. Ja, aus der DSK gibt es zwei Gegebenheiten zunächst mal zu berichten. Einmal, das ist schon ein bisschen länger her, das war, ich glaube, am 2. September, ein Treffen in Speyer, ein eher informelles und strategisches Treffen, wo überlegt wird, was sind die zentralen Herausforderungen und Gegenstand dieser Diskussion. Dazu gibt es auch eine Pressemitteilung, also alles, was ich jetzt sage, die Pressemitteilungen sind auch auf der Webseite der Datenschutzkonferenz zu haben. Ein ganz wesentlicher Punkt und zentrale Herausforderung, auch hier abermals KI, wie sieht das aus mit dem Training? Es gibt ja auch eine Debatte, das wird den Zuhörenden nicht entgangen sein, rund um den Personenbezug von Large Language Models. Das wird nicht nur innerhalb der DSK, sondern auch im ETSA momentan diskutiert, mit auch sehr viel technischem Sachverstand. Dazu haben wir uns ausgetauscht und jedenfalls auch in den Grundlagen, und das ist auch dieser Pressemitteilung zu entnehmen, zumindest darauf verständigt, dass die Datenschutzgrundverordnung zunächst mal, ne, also jetzt die KI-Verordnung mal ganz ausblendend, sondern nur auf die DSGVO schauend, zunächst mal technikneutral ist und eben vor diesem Hintergrund auch aufgerufen ist, das Regulierungskorsett für diese Techniken zu sein. Das ist so. Sie ist technikneutral formuliert und dann muss man eben, und das ist zum Teil schon herausfordernd, die Frage stellen, das Speichern zum Beispiel nach der DSGVO, ist es ein Speichern bei Large Language Models? Oder ist es vielleicht kein Speichern, aber es ist trotzdem eine Verarbeitung, weil der Begriff der Verarbeitung sehr weit ist. Ne? Also da muss man schon wirklich gut überlegen, aber das glaube ich, kann die Datenschutzgrundverordnung leisten und die Datenschutzgrundverordnung, man kann sie auch innovationsfreundlich auslegen, gleichwohl hat sie rote Linien, von daher wird sich das austarieren müssen, wenn es keine, das haben wir ja auch hier bei unseren Veranstaltungen schon das ein oder andere Mal gesagt, wünschenswert wäre eigentlich eine spezielle KI-Datenschutzverordnung, die also neben der DSGVO das nochmal so ein bisschen ausbuchstabiert, so wie wir das an anderer Stelle mit der E-Privacy-Richtlinie oder der möglichen E-Privacy-Verordnung, die halt einfach nicht kommt, aber haben. Das wäre wünschenswert, aber solange es das nicht gibt, müssen wir mit dem Werkzeug arbeiten. Wir sind als Behörde an Gesetz und Recht gebunden mit dem, was da ist. Ja, das war also Teil der Diskussion in Speyer. Und dann gab es eine Zwischenkonferenz. Es gibt ja verschiedene Arten von Konferenzen bei der DSK. Einmal die in Präsenz, wo man also wirklich an einem Tisch sitzt und die Datenschutzbehörden des Bundes und der Länder sich also regelmäßig in Präsenz treffen, einen ganzen Tag oder auch zwei ganze Tage, und um bestimmte Punkte zu besprechen, was dann wiederum in den Arbeitskreisen vorbereitet wird. Da gibt es aber noch eine Zwischenkonferenz, die dann als Videokonferenz einen ganzen Tag abgehalten wird. Und was ist herausgekommen jetzt jüngst? Am 12. September war das. Das ist auch in einer Pressemitteilung nachzulesen. Da ging es unter anderem um Beschlüsse zu einem Asset-Deal, also bei Unternehmensveräußerungen. Das hat sehr häufig auch damit zu tun, dass man Daten veräußert. Manchmal sind sogar nur Daten, die im Rahmen eines Unternehmenskaufs erworben werden. Und dann stellt sich natürlich die Frage, welche Rechtsgrundlagen einschlägig sind, wie läuft das? Und das ist ausbuchstabiert in einem Beschluss, der auch für Unternehmen dann ganz konkret sagt, unter welchen Voraussetzungen das möglich ist. Sonderkonstellationen für bestimmte Unternehmen, das findet sich alles dort in dem Beschluss. Ein weiteres wichtiges Thema waren Patientenakten und das steht so ein bisschen vor dem Hintergrund der Rechtsprechung des EuGH, insbesondere zu Artikel 15 Absatz 3, wo, jetzt vereinfache ich sehr stark, der EuGH gesagt hat, naja, Patienten haben ein Recht darauf, eine Kopie ihrer Patientenakte zu bekommen und zwar unentgeltlich. Diese Entscheidung ist schon ein bisschen älter, aber man hat so den Eindruck, so richtig rumgesprochen hat sich das Ganze nicht. Auch das bürgerliche Gesetzbuch tickt da noch anders. Das sieht nämlich in einer Vorschrift vor, naja, so ein Auszug kann Geld kosten. Ich vereinfache jetzt natürlich sehr stark. Und das muss angepasst werden. Ne? Also das, ja.
Ja, wir sind ja lange davon ausgegangen, dass das nicht zwingend sich widerspricht. Das seien eben zwei Ansprüche, die nebeneinander geltend gemacht werden können. Das eine ist eben der datenschutzrechtliche Anspruch auf Erteilung der Informationen nach Artikel 15 der Datenschutzgrundverordnung. Das andere ist eben möglicherweise in gewissen Teilen und Umfang auch darüber hinausgehend die Frage, eben der Anspruch auf eine Kopie der Patientenakte, und das könne der Patient wahlweise geltend machen. Dagegen spräche ja eigentlich auch nichts, nur in der Praxis kommt es hier doch immer wieder auch zu Unklarheiten und Schwierigkeiten, und immer wieder wird eben dem Auskunftsanspruch durch oder auch dem Anspruch auf Kopie von Seiten der Leistungserbringer eben nicht Folge geleistet oder man beruft sich eben doch auf den Erstattungsanspruch, sodass sicherlich eine Bereinigung hier durchaus wünschenswert wäre.
Genau, und das ist auch Gegenstand des entsprechenden Beschlusses gewesen und von daher, glaube ich, war das ganz fruchtbar. Das waren die Nachrichten aus der DSK. Und jetzt, lieber Chuck, wäre dein Einsatz.
Ja, danke schön. Auch von mir erstmal ein Gruß in die Runde an alle Zuhörenden. Ich darf jetzt noch unsere KI-Woche ankündigen. Vom 30.09. bis zum 2. Oktober treffen wir uns hier wieder in Stuttgart und sprechen über künstliche Intelligenz und Datenschutz und in diesem Jahr unter der Überschrift »Wer trainiert die Zukunft?« Den Auftakt macht Eva Wolfangel. Sie spricht über Human as a Service, die andere Seite der Zukunft. Das wird so ein Raumöffner sein, vermute ich mal, wo wir dann auch ein bisschen einen Blick darauf bekommen, was so die kommenden Tage auch auf uns warten kann. Danach werden wir uns dem Sound, der Musik widmen, der Musikproduktion widmen mit Deep Dive Audio. Und anschließend werden drei Nachwuchsforschende zu einem Science Slam zusammenkommen und aus dem Themenfeld KI, Datenschutz, Macht und Ethik so Impulse geben. Das wird, glaube ich, ein ganz netter Ausklang des Tages. Am nächsten Tag gibt es Fachvorträge. Es geht um Beschäftigtendatenschutz, es geht um Gesundheitsdatenschutz, es geht um KI und Psyche, es geht um rechtliche Aspekte, wie der Datenschutz Kinder schützt oder wie das Recht Kinder schützt im Zusammenhang mit Social Media. Dann werden wir auch uns Showcases angucken. Einer der Showcases, auch gerade für das, was ihr gerade besprochen habt, interessant. Steffen Haschler wird über KI-Nutzung in der Schule sprechen, beziehungsweise was vorstellen. Das kann vielleicht auch für alle, die jetzt das KI- und Bildungsthema spannend finden, auch sehr spannend sein. Am Abend werden wir einen Film schauen und wir gehen dafür ins Stadtpalais, kooperieren mit den Kolleginnen von Stadtpalais und der Stadtbibliothek. Die wird auch dort sein mit einem Büchertisch. Und schauen uns den Dokumentarfilm von Martin Mannweiler an, algorithmische Kameraüberwachung, und sprechen dann auch anschließend über das Gesehene, also die Videoüberwachung im öffentlichen Raum. Am nächsten Tag, haben wir letztes Jahr gemacht, ist das sehr gut angekommen, wird es Workshops wieder geben. Einer der Workshops auch KI in Bildung, wie ist das rechtlich möglich? Da wird der Kollege Walter Kicherer sprechen. Wir haben weitere Kolleginnen aus dem Haus, die Workshops anbieten. Super spannend. Es sind kurze Workshops, wo man einfach mal eintauchen kann, zusammen ein bisschen was machen kann. Glaube ich, ganz schön. Und dann kommen wir zum letzten Programmpunkt. Da geht es um AI Literacy, KI-Kompetenz und die Frage auch, ja, was machen wir eigentlich als Entwicklerteam, wenn wir in einer KI einen Notfall erleben, einen ethischen Notfall? Wie gehen wir damit um? Darüber spricht Vanessa Hanschke und das wird sicher spannend. Den Abschluss macht Petra Grimm. Sie spricht über die Tugenden die vielleicht auch im KI-Kontext nicht so schlecht sind, über die man nachdenken kann. Der Titel Ihres Vortrags heißt, ich lese das mal vor, KI-Kompetenz und die Tugenden der digitalen Ethik, Klugheit, Mäßigung, Mut und Gerechtigkeit. Das wird super spannend und abschließend gibt es dann ein Gespräch am Nachmittag mit dir, lieber Chef, Vanessa Hanschke und Petra Grimm. So viel dazu, einmal Kurztrip durch die KI-Woche. Online kann man sich noch anmelden. Das meiste streamen wir, aber zum Beispiel die Workshops gibt es nur vor Ort oder den Science Slam gibt es nur vor Ort. Wer Lust hat, kann sich da mal ins Programm reinklicken und vielleicht findet der oder sie ja was Spannendes, was interessant ist. Nun, so viel zum Programmtipp. Ich gebe wieder zurück. Es ist Datenfreiheit extra. Lieber Chef, du hast den Auftakt gemacht und du hast das Schlusswort.
Oh, das ist schön. Der Angeklagte hat das letzte Wort. Vielen Dank, liebe Zuhörende. Vielen Dank, lieber Herr Dr. Wacke und Chuck, für die heutige Folge. Eine runde Sache. Ich weiß nicht, ob wir noch unter einer Stunde sind. Ich hoffe, vielleicht gerade so.
Sind wir.
Dann vielen Dank und vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.